In Folge 240 habe ich schon den sprichwörtlichen Play-Button gedrückt und bin ins Videomarketing eingestiegen, zusammen mit Hendrik Unger. Aber woher kommen eigentlich die ganzen Ideen? Wie sieht das rechtlich aus? Ach, wir reden da heute nochmal drüber. Jetzt hier im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Ich habe es gerade eben beim Intro selber gemerkt. 16 Sekunden habe ich doof Ochs mir ja Zeit gegeben für ein Intro. Sollte länger werden, aber die Zeit hat nicht gereicht. Ich begrüße jetzt wieder für Play Button 2.0 Hendrik Unger im virtuellen Studio. Hendrik, grüß dich und schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, Kevin, schön, dass wir uns wieder sehen und hören so schnell. Super, also freue mich, dass wir anknüpfen an den letzten Talk. Das war ja schon eine sehr witzige Runde mit dir.
Du, es war ja ein wilder Ritt, ja, was wir das letzte Mal gemacht haben. Es ist jetzt schon ein paar Folgen schon wieder her. Die Zeit rennt wie im Flug irgendwie. Wir sind aber ja nicht auf alle Punkte eingegangen, weil ich habe ja immer nur, das habe ich mir ja auch selber aufgelegt, ne, so eine knappe Stunde immer Zeit. Habe letztens einen Podcast angefangen zu hören, der ging 2,5 Stunden.
Boah.
Den hörst du auch, glaube ich, 4-5 Mal oder zumindest stoppst du dann, weil 2,5 Stunden ist halt echt eine Nummer. Ich bin da ein bisschen kürzer unterwegs, deswegen habe ich da das letzte Mal schon gesagt, okay, wir müssen einen Cut machen. Wir haben ziemlich viel angerissen, aber noch ein paar andere Sachen aus deinem Buch wollte ich noch mit reinnehmen. Wollte ein bisschen über die Ideengebung, wie kommt man überhaupt zu einer guten Idee bei einem Video mittlerweile, da nochmal rein. Und deswegen haben wir ja damals schon gesagt, wir machen noch eine zweite Folge und hier ist sie.
Ja, aber du, ist auch mega ergiebig das Thema, ne? Das heißt, da ist einfach auch ganz viel, wo man drüber sprechen kann. Vor allem, was du gerade gesagt hast, diese Videoidee, diese ganze Planerei, wie gehe ich da vor? Das ist ja vor allem auf den Business-Kontext übertragen gar nicht so eine einfache Nummer.
Nee.
Für ein Unternehmen halt das so unter einen Hut zu bekommen. Und das sind ja auch viele Mythen, die sich so ranken, ne? Es ist mega teuer. Ich werde mit dem Viral-Hit über Nacht berühmt, ich muss es nur schaffen. Also da halten sich so viele Gerüchte und Mythen auch, die wir halt auch, oder die ich versuche mal aus dem Weg zu räumen. Das Thema KI, das Thema Aufwand, Nutzenrechnung dann dahinter, das sind alles Sachen, wo man sich mit als Unternehmen auseinandersetzen muss.
Naja, und Video an sich ist ja dann auch vielfältig, gerade im B2B. Du hast Werbevideos, du hast Imagefilm, du hast, I don't know, was du sonst noch machst, Produktvideos, wo dann irgendwie, und ja, jedes Jahr kommt ein neues Apple raus und jedes Jahr machen sie eine super tolle Werbung, was aber sich dann erneuert hat bei dem komischen Ding, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß nicht, bist du Apple-Verfechter? Ja, ist okay. Ich hasse Apple.
Ja, okay, hier. Hallo.
Ja, alles Apple. Hier, ich habe jetzt eine Pixel Watch. So.
Okay, ich bin komplett ohne Uhr seit vielen, vielen Jahren. Kann ich auch darauf verzichten, dass dann die Uhren auch noch was können und smart und weiß ich nicht was.
Kurz off topic, aber die Uhr hat mir meine Krankenkasse finanziert.
Okay, und was zählt dir? Also die zählt jetzt irgendwie deine...
Das ist hier... Wie viele
Schritte du gehst und Fitnessregeln.
Genau, also das ist hier diese ganz normale Pixel Watch. Gibt es ja jetzt in der vierten Edition. Ich habe es in der dritten geholt. Und durch dieses Bonusprogramm von meiner Krankenkasse, da kannst du auch Punkte sammeln. Ja, okay. So, und dann haben die aber jetzt so ein geiles System. Du hast irgendwie ein Punkt, ist 1 Euro. Generell, wenn du es dir auszahlen lässt. Wenn du aber so einen Fitness-Tracker kaufst, dann reichst du die Rechnung da ein und dann ist ein Punkt 2 Euro.
Na dann.
Und ich habe so viele Punkte gesammelt, die Uhr war im Angebot bei Amazon für 300 Euro, 290 Euro hat mir die Krankenkasse jetzt zugesponsert.
Not bad.
Das ist voll geil. Kannst hier ja mittlerweile irgendwie hier Schrittzähler, gestern bin ich Fahrrad gefahren, dann fahren die gerade Fahrrad? Ja, ihr Puls ist so hoch, ja. Bin ja auch unsportlich wie die an der Woche. Also, weißt du, dann stand da auf einmal, sie vollbringen Höchstleistung bei einem Puls von 180 und ich so, jo, ich strampel mir hier gerade einen ab bergauf.
Ja,
danke fürs Gespräch.
Funktioniert, ey. Ja.
Ja, funktioniert ganz gut. Und Bezug zu Video, ich weiß nicht, ob du das letztens immer mal so gesehen hast, es gibt ja jetzt diese Mirror oder diese Mirror-Bildschirme, diese kleinen Bildschirmchen, die du dir irgendwie ans Handy klatschen kannst und dann kannst du die große Kamera hinten benutzen. Machst du irgendwie Screen Mirroring? Gibt es im TikTok-Shop, wurden die ja beworben. Das ganze Graffel.
Wenn so. Nicht wo, dann bei TikTok, ja.
So. Ich Idiot bin natürlich auch drauf reingefallen. Hab mir so ein Ding gekauft. Und hab dann festgestellt, mit meinem Pixel-Handy funktioniert es nicht, weil die nicht Miracast benutzen, sondern irgendein anderes Cast. Aber mit der Uhr funktioniert das. Ich kann die Uhr koppeln mit der Kamera und dann sehe ich auf meinem Display von der Uhr die Rückkamera und dann kann da quasi ein Bild aufnehmen. Jetzt aber mal die Frage an dich als Experte. Viele Unternehmen machen ja auch mittlerweile mit dem Handy Videos und filmen das Ganze. Immer die Rückkamera oder ist die Vorderkamera auch mittlerweile gut genug?
Es ist auf jeden Fall gut genug für Videos, wenn Tageslicht da ist. Ne? Also sobald es ein bisschen dunkler wird, subt es halt eher ab. Aber es kommt auch aufs Handy wiederum drauf an. Aber die Vorderkameras sind auch mittlerweile schon so stark, dass ich damit auch schon gute Sachen machen kann. Vor allem, da ich halt diesen Anspruch gar nicht habe, dass ich jetzt hier eine Kinoqualität in, weiß ich nicht, 100.000 Megapixeln abliefern muss. Das brauche ich ja gar nicht. Die meisten Filme sind gedacht für kleine Smartphones oder kleine Bildschirme, wearable Gadgets, wo ich das wiedergebe. Und da reicht das halt, was die Auflösung bietet. Interessant wird es dann halt wirklich bei der Schärfe, wie sehr das Gesicht irgendwie wegflattert, wenn es halt dunkel ist, ne? Also Richtung ISO und die ganzen Werte. Da ist das dann natürlich schon nochmal cooler, wenn ich halt eine bessere Kamera von der Rückseite benutze. Aber in welchen Fällen drehe ich denn halt, wenn es so super dunkel ist? Also das vielleicht kann ich ja dann auch in einer Hand abzählen, ne?
Werbevideo im Darkroom oder so, ich habe keine Ahnung.
Ja, also. Oder halt auf ein Event oder so, ne? Dann wird es natürlich da schon ein bisschen dunkler manchmal, also in Innenräumen generell. Das kriegt man auch hin. Also.
Da bin ich letztens wirklich, muss ich dir sagen, mal reingefallen. Ich nehme ja hier gerade mit einer Sony ZV-1 auf und habe die mitgenommen zu einem Event. Und sollte meinen Kollegen und meinen Chef aufnehmen, die da gerade was referiert haben. Und das war in einem innenliegenden Raum und vorne war ein riesengroßer Bildschirm. Und der Bildschirm war nur so hell und der Hintergrund war so dunkel und ständig hat die Kamera versucht, irgendwie diese Lichtdinge auszugleichen. Ja. Und ich bin ja jetzt Laie auf dem Gebiet, ne? Du kannst das Video nicht verwenden, ne?
Ja, das ist natürlich dann echt Mist, vor allem, wenn es, also als früher. Jetzt Geschichtsstunde, als wir früher noch auf Filmrolle aufgenommen haben. Ne? Da kannst du dann ja solche Belichtungsthemen immer noch mal ein bisschen mehr retten. Aber sobald halt alles digital ist, ist halt das, was du aufgenommen hast, ist dann so. Da kannst du auch nachher nicht mehr so viel rausholen. Das verzeiht nicht ganz so viel. Ist blöd gelaufen. Also
ja,
diese ganzen Autosensoren und so an den Kameras, es ist halt. Ja, Fluch und Segen manchmal, ne?
Ja, und ich sage, bei meiner anderen Kamera, das ist die Canon PowerShot V10, das ist ja so eine kleine handliche. Kann ich dir übrigens zeigen, wenn ich zu dir komme, weil ich nehme die Kamera mit. Die ist wirklich eigentlich ganz, ganz nice. Aber bei dem Autofokus, wenn du dich bewegst, im Hintergrund flackert der ganze Scheiß. Du bist zwar scharf, aber der Hintergrund ist manchmal so ein bisschen zack, 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 zack. Das geht einem voll auf die Nüsse, wenn du das dann schneidest. Ja, das ist ein bisschen doof. Oder ich bin einfach zu blöd für die Einstellung. Kann natürlich auch sein. Aber gut, haben wir das auch mal ganz kurz abgehakt. Gehen wir mal, harter Schwenk, zu der Idee. Früher hat ja jeder gesagt, ey, ich brauche einen Imagefilm. Und dann stand sie da wie Klaus Hipp irgendwo auf einer Album und hat gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie mache ich denn, also wie macht ein Unternehmen das denn heute? Woher bekommt er eine Idee und zwar so, dass am Ende das Video oder dass das, egal ob es jetzt Werbung oder Imagefilm, obwohl es zwei verschiedene Paar Schuhe sind, dass das aber catcht in dieser Geschwindigkeit, in dieser Aufnahmegeschwindigkeiten, der wir gerade sind. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist ja bei uns mittlerweile, weiß ich nicht, 0, schlag mich tot Sekunden. TikTok sei Dank.
Ja, so funktioniert der moderne, fast hyperaktive Internetnutzer leider nun mal. Darauf können wir aber eingehen. Der Fehler liegt aber schon daran, wenn ein Unternehmen daran denkt, ein Video zu produzieren. Also ne, die Anzahl 1. Also das ist halt schon der Fehler. Früher hatten wir das. Der Imagefilm, der kostet 20.000 Euro, wir geben richtig viel Geld aus, richtig viel Mühe rein. Dann geht er aber auch 7 Minuten lang und die ersten 10 Sekunden fliegt irgendwie bei so einer dudeligen Fahrstuhlmusik das Logo rein und die Hälfte der Leute hat schon abgeschaltet. Ne? Und es bleibt keiner 7 Minuten dran, um irgendwas vom Traditionsunternehmen von 1800 da zu erfahren, weil das erstens nicht auf den Nutzen einzahlt, also auf den Mehrwert einzahlt, den Nutzer verlangt in einem Medium, was für Unterhaltung und privaten Austausch und Kommunikation geschaffen wurde, wie Instagram, wie TikTok, aber selbst auch LinkedIn. Also auch da sind die Aufmerksamkeitsspannen nicht mehr so hoch, weil ich möchte ja was haben. Ich möchte was lernen, ich möchte was wissen, ich möchte was bekommen. Ich tausche ja am Ende meine Lebenszeit gegen den Mehrwert, der im Video passiert. Und deswegen muss ich in Videoserien denken, im besten Fall in Batch-Produktionen, wo ich halt sage, okay, ich habe eine Formatidee und davon produziere ich gleich 10, 20 Videos weg. Und die haben immer auch einen gleichen Aufbau, der funktioniert, der eben schnell einsteigt, der sofort einen Hook hat oder irgendwie catcht, dann auch den Inhalt relativ zügig rüberbringt und dann ist so ein Video auch gut und gerne mal nach 15 bis 20 Sekunden zu Ende. Bloß davon brauche ich halt mehrere. Ich kann es mir nicht mehr leisten zu sagen, ich mache heute ein Video für einen horrenden Preis, denn ich muss da eine viel höhere Taktung reingeben. Deswegen muss ich in Serienproduktion denken, deswegen muss ich in Content-Säulen oder in Formatreihen denken, die dann auch bitteschön dem den Nutzer gefallen oder auch so diese, wenn ich diesen Perspektivwechsel eingehe, weg von der betriebsblinden Sicht, also weg von der Anglerperspektive hinein in die Fischperspektive mich versetze. Was würde zwischen einem Katzenvideo und einem Clip, wo einer lustig tanzt, was würde denn da jetzt gut kommen? Eine langweiliger Vortrag über Industriepumpen oder vielleicht doch eher, ich bin jetzt mal wieder irgendeine Katze, ja, oder wie jemand, der tanzt, aber in einen Bezug gesetzt oder zumindest was Unterhaltendes. Es muss ja nicht ganz so schräg werden, aber zumindest halt auch was nicht ganz so den starken Bruch hat. Also alles, was so werblich daherkommt, Preisversprechen mit drin, werbliche Ansprache, also so eine sexy Werbestimme, die dann sofort kommt, all das unterbricht mich in meinem Konsumieren oder in meinem Doomscrolling, wo ich vielleicht gerade drin hänge, weil ich halt sofort allergisch reagiere und merke, boah, das ist jetzt hier eine Werbeunterbrechung, die will ich so nicht haben. Das heißt, ich muss es schaffen, einen natürlichen, nativen Post zu haben, der auch bei der Gemeinde, bei der Community so ankommt, ohne dass es wie ein Fremdkörper wirbt. Also wie jetzt der klassische Werbeblock früher am TV, ne? Es war ja dann immer, die Lautstärke wurde höher, plötzlich ja. Kam halt so diese Musik und der Werbesprech war ganz anders, also es war ganz andere Dynamik da. Das muss ich eigentlich verhindern. Also eigentlich muss ich ein bisschen unterm Radar sein und einige Unternehmen gehen auch wirklich dazu hin und zu sagen, sie machen eigentlich erstmal Social Media Inhalte und Videos, die gar kein Ziel haben, außer die Bindung der Nutzer. Außer einen Mehrwert zu zeigen, um möglichst viele Social Signals einzusammeln. Ja? Und das ist enorm wichtig geworden heutzutage, die Leute nicht zu vergraulen.
Erfordert aber ja auch eine andere Denkweise. Also mal ganz kurz off topic, das, was du gesagt hast, dass die bei der Werbung im linearen TV, aber mittlerweile auch bei Amazon dankenswerterweise hier Arschkrampen, ja. Dass dann die Lautstärke nach oben geht, das geht mir voll auf den Sack.
Ja.
So, Punkt. Lass ich jetzt einfach so stehen. Auch bei Amazon, die Werbung geht mir vollends auf den Sack. Ich zahle schon dafür, dass ich 3-mal bei einer halben Stunde Stromberg-Werbung habe. Danke, Deppen. So, vor lauter Aufregung gerade schon einen Faden verloren. Aber das, was du gesagt hast, du musst dann aber auch anders denken. Du musst ja nicht, also du denkst in Serie, du denkst in einem anderen Format, du denkst aber auch in einem anderen Sprech. Das ist ja dann nicht mehr so, wir machen jetzt einen Imagefilm, was zeigen wir? Wir zeigen ein paar Mitarbeiter, wir zeigen ein paar lustige Produkte und Dienstleistungen, irgendeiner hampelt, damit es lustig ist. Der Chef ist kurz zu sehen und sagt, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in unserem Unternehmen XY. Da muss dann, also du, wie du gesagt hast, jemand, der tanzt und jemand, der irgendwie komische Sachen macht, das muss irgendwo reinpassen. Jetzt gibt es da ja auch mittlerweile so einen Trend, der auch irgendwie im B2B reingekommen ist, so einer zumindest davon, steht irgendeiner da, guckt so dumm in die Kamera und sagt, das ist unsere Firma, hier ist das Logo, da ist der Parkplatz, hier ist ein lustiger Mitarbeiter. Fang doch bei uns an. Verfällt irgendwie so ein bisschen in den Patrick-Star-Sprech. Fehlt nur noch, dass dann irgendeiner sagt, nein, hier ist Patrick. Aber, kann sich ein Unternehmen auch im B2B, wenn wir unter Ideenfindung jetzt mal das Ganze ganz kurz kategorisieren, sich bei TikTok ein bisschen was abgucken und dann nachmachen?
Also von der Funktionsweise auf jeden Fall. Ich muss mir anschauen, wie funktioniert der Algorithmus, worauf springen die Nutzer an, was kriegt eine gute Reichweite, und das muss ich versuchen für mich zu reproduzieren oder auf meine Firma, meine Marke übertragen. Knackpunkt ist, wie weit möchte ich mich als Unternehmen aus dem Fenster lehnen? Ja, wie stark möchte ich halt diesen ganzen Kiki mitmachen? Wo ist für mich eine Grenze? Da muss ich mich aber auch selber einfach fragen oder schauen, was sind die Markenwerte, die geschaffen wurden? Wie ist die Tonalität an sich und wie kann man das entsprechend übertragen? Also ich meine, viele haben ja schon den Sprung, also viele Unternehmen, ob jetzt B2C oder B2B, haben ja schon beim Sprung auf Social Media stark das Ganze abgeschwächt. Also die Sparkasse, die dann per Du den Nutzer anspricht, obwohl die gesamte Kommunikation, wenn man bei der Sparkasse ist und einen Brief bekommt oder angesprochen wird, immer per Sie ist. So, das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Das heißt, man kann sich da ein Stück weit annähern an die Zielgruppe und auch seine eigene Tonalität ein bisschen lockerer sehen. Aber ich denke, es gibt immer noch Grenzen, wie sehr man sich zum Depp macht. Ich weiß nicht, ob du diese Autohaus Spots kennst, wo dann die Autohausmitarbeiter mit Schlips und Krawatte da stehen und irgendwelche Gen Z-Sprache anwenden.
Ja. Furchtbar.
War oder ja genauso cringe, ne?
Das Cringeste war, was ist denn? Da sagt irgend so eine Frau, die sagt am Anfang vom Video, bei mir im Podcast darfst du ja alles sagen, deswegen mache ich das auch, soll ich mir das Arschloch rasieren? Und dann kam aber Hardcut zum Autohaus. Also ich weiß ja nicht, ob du dir das Arschloch rasieren musst, aber um eine Probefahrt bei uns zu buchen, brauchst du es auf jeden Fall nicht. Und irgendwo ist es cringe, irgendwo, und es tut mir leid, aber das ist ja genau mein Humor. Mein kranker Humor. Und ich lag dann halt erstmal auf dem Boden, hab mich schepp gelacht. Aber hinterher denkst du dir halt auch, also bei, das war jetzt eher B2C, aber B2B oder so, ja, Weiß ich nicht, ob das gut ankommt, ja, also ob ich dann sage für meinen Arbeitgeber, also ich weiß nicht, ob du dir das Arschloch rasieren musst, aber für unser Marketing-Automation-Tool brauchst du das einfach nicht.
Ja, also ich meine, es ist halt alles erlaubt, was im Rahmen der eigenen Firmensprache und Ansprache festgelegt ist. Ne? Und da muss ich halt gucken, wie billig, wie marktschreierisch reagiere ich, dass es funktioniert, außer Frage. Und dass dann, ob jetzt du gecatcht wirst oder jemand anders, das funktioniert, weil es ist erstmal auf die 12, ja. Aber der Nachgeschmack ist vielleicht einfach da, dass du dann denkst, okay, wie seriös ist das Ganze doch? Was steckt dahinter und wie geht es dann auch weiter? Vor allem ist das halt mal so ein Satellit, der vielleicht Leute reinholt, wo man sagt, ey, jetzt habe ich hier mal ein bisschen mehr Reichweite bekommen durch so ein etwas Video, was etwas drüber ist. Aber was kommt dann dahinter? Ja, auf was für Inhalte trifft der Nutzer dann weiterhin, wenn er abonniert oder wenn er halt geliked hat oder so und dann dadurch durch den Algorithmus weitere Inhalte vom gleichen Publisher bekommt? Bleibt er dann hängen? Kommt dann Substanz? Oder ist das halt wirklich alles nur billiger Tanz? Ja, das muss man halt genau austarieren und ich denke, da ist ein von bis auf jeden Fall möglich und es ist auch so, dass wir hier verschiedene Sachen testen müssen. Also das meinte ich ja, ne? Wir können nicht nur uns leisten zu sagen, wir gehen mit einem Video rein, auch nicht nur mit einer Videoidee, sondern wir müssen eigentlich gleich 3, 4 Content-Säulen gegeneinander testen, ausprobieren, worauf reagiert meine Zielgruppe. Worauf reagiert vielleicht eine Nebenzielgruppe? Beschert mir eine große Reichweite, wirkt als Triebfeder, aber ist eben dann auch nur eine Nebenzielgruppe, Nebenschauplatz und eben nicht meine Nutzer, die ich ganz bestimmt ansprechen will, ganz gezielt ansprechen will. Und danach tariere ich aus, wo ich meine Energie reingebe. Und wenn ich mir so einen Redaktionsplan fürs ganze Jahr vorstelle, ja, dann muss ich meine Drehtermine ja planen und sagen, wann mache ich jetzt meine Staffelproduktion und sammle mal 20, 30 Clips ein zu meinen aktuellen Content-Säulen, zu meinen Formaten. Und dann gehe ich halt rein in den nächsten Zeitraum und teste halt wieder diese einzelnen Formate, die einzelnen Videos gegeneinander, schaue, was passiert dort und habe somit immer noch eine Lernkurve. Ne? Das heißt, wir gehen nicht mehr jedes Mal bei jedem Video in den Studio, drehen was, schneiden das, haben da uns eine riesen Platte gemacht, was Storyboard und Konzept und Idee angeht und dann wird das irgendwie verdrahtet, hochgeladen und gesiedelt, sondern wir machen das halt, wir sparen uns halt diese ganzen Schritte, indem wir halt gleich einen größeren Output haben. Dennoch müssen wir ja aber auch gucken, dass wir da jede Woche möglichst ein paar Videos online stellen und die sind dann auch wieder nach 2-3 Monaten verbraucht.
Wollte ich gerade sagen.
Also bin ich ja an dem Punkt, wo ich sage, jetzt gehe ich wieder rein und knüpfe an, ändere vielleicht ein paar Stellschrauben so an meiner Grundidee und bin aber wieder in der Produktion drin, zu sagen, ich mache den nächsten Batch für die nächsten 2 Monate und lass halt alle Learnings halt einfließen, die ich bei der letzten Phase einfach mitgenommen habe und was mir auch aus der Community für Feedback entgegenkommt.
Ich wollte es gerade sagen, wenn ich da ins Studio gehe oder wo auch immer, mache da meine 20, 30 Videos. Die musst du ja auch relativ schnell raushauen, weil ansonsten, wenn du jetzt trendbezogen agierst, der Trend ist ja relativ schnell weg.
Ja, also das ist trendbezogen, ist halt nochmal ein anderer Gamechanger. Aber wenn ich jetzt sage, ich beantworte FAQs, ich gehe auf Branchenthemen ein, ich gehe auf zeitlosen Content, dann macht natürlich so eine Staffelproduktion viel mehr Sinn.
Ja, klar.
Ich muss mir halt ein Setup überlegen, wie habe ich auch noch ein bisschen Luft und Zeit, auch schnell auf Trends zu reagieren. Dafür brauche ich aber halt auch ein schlankes Setup. Dafür muss ich agil sein, um sowas auch am gleichen Tag mal raussenden zu können.
Aber du brauchst dann auch die kreativen Köpfe
ja.
In dem Moment. Ich glaube, dass die auch so ein bisschen anders sind oder zumindest eine andere Art der Kreativität haben mittlerweile, weil die gucken anders auf Trends. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute, ich will jetzt hier niemanden irgendwie bashen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur gerade bei mir im Kopf das Gesprudel. Ein Mit-40er agiert anders als ein Mit-20er von der Kreativität her. Kommt ein bisschen zwar auf die Person drauf an, aber zumindest statistisch gesehen, hätte ich jetzt gesagt. Brauche ich dann eigentlich nur junge Leute oder meinst du, es macht dann der Mix quasi, dass die mehr miteinander schnacken, weil es gibt ja mehrere und dann kommt da was Gutes bei rum? Ein Glück muss ich nicht mitreden, weil ich bin Mitte 30.
Ja, also ich würde das gar nicht unterschreiben, dass es jetzt wirklich am Alter liegt, sondern es gibt einfach Personen, die sind kreativer und es gibt Personen, die brauchen ein bisschen mehr Anschubs, um kreativ zu sein. Das ist völlig normal, jeder ist da verschieden. Das Ding ist, dass wir Leute brauchen in einem Unternehmen, die einen gewissen Freiraum haben, um erstmal überhaupt Ideen sich zu überlegen und Sachen noch ausprobieren zu können. Und dann ist halt der ganz große Gamechanger, dass wir mittlerweile ja die wunderbare KI mit einsetzen können, einspannen können. Ich werde oft gefragt, gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir einfach nur noch auf den Knopf drücken und dann sprudeln die Videos fertig raus, wir müssen gar nicht mehr irgendwas machen. Nee, das kann ich immer dann direkt verneinen, dass das eben noch nicht funktioniert. Also klar gibt es mit VO3 und Co. gibt es tolle Maschinchen, die dir ein Video ausspucken, was fertig ist, aber trotzdem muss immer noch die Verwebung meiner Meinung nach stattfinden zwischen Hirnschmalz, also echten biologischen Hirnschmalz und dem künstlich geschaffenen, ne? Der einem in der Vorbereitungsphase, bei der Planung, bei der Erstellung von Shotlisten, bei dem Challengen oder auch Feedbacken von Ideen dabei unterstützt. Also das ist ein super großer Punkt auch für alle Personen, die nicht so kreativ sind oder denen einfach die Zeit und die Muse fehlt, vielleicht sich jetzt Ideen wie am Fließband zu belegen, dass sie halt da reingehen in Gemini, in ChatGPT, in Claude, in verschiedene Tools einfach reingehen und auch da bestimmte Kreativitätstechniken ausprobieren. Weil auch das geht mittlerweile total gut. Es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel die 6 Hüte Methode. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine Methode aus den 80ern von De Bono und da nimmt dann einer die Rolle des Pessimist ein, einer datengetrieben, einer ist, ne, also man braucht eigentlich mehrere Leute im Team, die dann deine Idee, die du hast, challengen. Und wenn du einfach da einen Prompt erstellst und sagst, liebe KI, nimm bitte diese 6 Rollen ein, die man für diese 6-Hüte-Methode braucht, und challenge meine Ideen, die ich dir reinspüle, dann habe ich ja plötzlich schon wie eine Gruppendiskussion. So. Und dieses Feedback ist enorm hilfreich, auch wenn ich vielleicht alleine bin in einem Team oder nicht die Möglichkeit habe, mich so stark auszutauschen, oder halt in einem frühen Stadium bin beim Skizzieren von Gruppideen. Da helfen solche Sachen natürlich enorm, um auch dann die Ressourcen zu schonen, um schneller voranzukommen und auch dann einfach vielleicht von einer auf eine andere Idee schneller hüpfen zu können. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, trotzdem kreativ zu bleiben, trotz dieser ganzen Planerei und diesen Ideen, sie aus dem Gehirn rausziehen. Und natürlich bei allem, was ich dann auch mache an Formatentwicklung, an Weiterdenken, ist das natürlich auch die logische Konsequenz, dass ich das nutze, dass ich da reingehe und mir somit eigentlich auch einen virtuellen Sparringspartner direkt ranzüchte. Also ich kann mir auch ein Custom-GPT anlegen dafür und den halt briefen. Also das macht ja, das sind ja Möglichkeiten ohne Ende da. Ne?
Du hast schon recht mit dem, was du sagst. Die Idee finde ich aber auch super. Einerseits kann dir die KI die Inspiration geben. Du kannst sie ja auch für die Inspiration nutzen. So nutze ich sie auch als Inspirationsquelle. Aber dann noch zu sagen, ich nutze sie als Sparringspartner, wie jetzt bei dieser 6-Hüte-Methode oder es gibt ja noch andere Kreativitätstechniken, um da quasi dann mir ein Feedback zu holen von, in Anführungszeichen, Weisheit der vielen, gar nicht mal so blöd. Das müsste ich mal echt testen. Ich habe ja viele Ideen im Schädel. Müsste ich eigentlich mal machen.
Läuft die KI heiß.
Du, es gibt eine Sache, wie ich die KI in die Knie zwingen könnte. Sämtliche KI. Weißt du mit was?
Nee, sag mal.
Dem deutschen Steuerrecht. Einmal hochgeladen und die KI geht zack. Du, ich habe letztens habe ich das probiert mit einer KI bei uns. War auch ganz geil. Hab einen Prompt geschrieben. Ganze Zeit, also richtig großer Prompt, der sollte mir eine richtig große Aufgabe lösen. Ich drück drauf, das Ding hat gerödelt und gerödelt und gerödelt und gerödelt. Und dann kam, ich habe was 50 Mal gebraucht mit 50 verschiedenen Themen. Und die KI hat die ersten 5 mir gemacht und bei dem 6. hat er gesagt, bitte fahren Sie analog fort. Die KI hat mir also gesagt, Arsch, mach selber deinen Scheiß. Da musste ich echt musste ich echt mal kurz lachen. Ja. Das fand ich schon sehr geil. Wenn die KI so menschlich reagiert und sagt, nee, komm, Kind, mach selber. Das fand ich auch schon gut. Aber ja, du kannst die KI dafür benutzen, find ich mega gut. Und ich habe Veo mal selber ausprobiert. Du kannst ja bei Canva, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber wenn du Canva auf Englisch stellst, von der Sprache her, hast du Zugang zu den Canva AI Tools, da ist AI Video und das basiert auf Veo 3, da kannst du dir 7 Sekünder erstellen. Ich glaube 2 im Monat oder 3, danke für nix. Ja. Aber es funktioniert ganz gut.
Ja, also das ist auf jeden Fall cool.
Aber
wenn ich mir so mal kurz was visualisieren möchte oder halt in ein Gespräch reingehe mit einem Kunden oder mit anderen Stakeholdern, die eine Idee verstehen sollen und sagen, wollen wir das so produzieren? Dann ist jeder, der Storyboards handzeichnet, nicht abgeschrieben, aber halt enorm in seiner Arbeitsleistung geboostet, in seiner Geschwindigkeit, weil ich halt nicht nur ein Storyboard habe, sondern sogar gleich ein Bewegtbild-Snippet. Es reicht halt teilweise noch nicht, dass wir es halt wirklich jetzt für ein komplettes Video nutzen, also dass wir uns da ein Video generieren lassen. Aber einzelne Szenen, einzelne Stimmungen für irgendwelche Moodboards, für Storyboards, ist das halt schon total cool.
Ich will mal ganz kurz noch auf eine Sache eingehen, die mir, seitdem wir jetzt, ist auch schon wieder eine halbe Stunde, krass, wie schnell die Zeit vergeht, wo wir reden, wenn ich so Trends jetzt mitmache, ich bin B2B und guck mir, bin ein Mitarbeiter im Marketing und guck mir da auf TikTok die Sachen an und hab da 10, 12 Ideen, zack, 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 zack. Plan die, mach die, etc. pp., ne, geh auf die Trends drauf ein, ich persönlich sag dann immer, du hast so angedeutet auch schon, es muss ein bisschen aus einem Guss sein. Was heißt, du machst nicht nur das Video, sondern dahinter liegen muss vielleicht auch noch was sein, damit ein Nutzer oder der potenzielle Seher sich auch abgeholt fühlt, dann auch weiterhin. Das ist egal, ob B2B oder B2C, aber es muss nach hinten auch weitergehen. Weil nur ein Video zu machen und am Ende ist da keine Wiederholung und nichts, ist ja auch Quatsch. Aber wie sieht das denn aus deiner Erfahrung heraus rechtlich aus, wenn ich jetzt Beispiel Musik nehme? Also bei TikTok habe ich auch schon ganz viele gesehen, die dann gesagt haben, Leute, ich habe gerade eine Abmahnung gekriegt von 20.000 Tacken oder sowas, weil ich dieses Musikstück, gecovert habe oder auch B2B-Unternehmen, die machen das auch. Die machen Lip-Sync oder irgendwas und nehmen auch die Mucke dann dazu, die irgendeiner da mal rein hat. Ist das rechtlich nicht ein bisschen schwierig?
Ja, also das auf jeden Fall. Das ist ja nicht so, dass wir plötzlich in einem rechtsleeren Raum sind, nur weil wir sagen, wir sind im Internet. Auch da sind die gleichen Urhebergesetze wie überall anders, wie in Schrift und Bild und TV und Radio. Das heißt, wenn im Hintergrund Musik läuft, die lizenziert werden müsste, wenn wir irgendwo vor einem Coca-Cola-Truck irgendwie uns hinstellen und da ein Video von uns drehen, dann habe ich natürlich da Marken im Bild oder Marken auf der Tonspur, was halt rechtlich problematisch werden kann. Ne? Kann, wohlgemerkt, muss nicht. Also das heißt, ich gebe mich halt in eine Gefahr, die ich halt nicht haben müsste. Das heißt, wenn wir Videos produzieren, achten wir halt äußerst penibel darauf, dass sowas eben nicht passiert. Also der Klassiker ist ja, man schneidet irgendwie ein bisschen Musik unter das Video und kriegt dann die Resteabmahnung. Ne? Auch das ist ja schon einfach, also es geht ja schon bei Soundeffekten los, die man einbindet. Es muss ja nicht mal Musik sein. Ne? Auch das ist schon lizenziert übrigens. Alle sämtlichen Schriften, Grafik, Einblendung, Animation, auch da gibt es halt einfach Sachen, die sind mit dem Copyright irgendwie versehen oder werden halt direkt weggeclaimt, wenn ein Rechteinhaber auf aggressiv getrimmt ist, sag ich mal. Und davon gibt es halt einige, die da ganz schön Gebrauch von machen. Ich würde auf jeden Fall da auf Nummer sicher gehen, wenn ich mich entscheiden muss. Drehen wir jetzt von der Seite oder von der, würde ich mich immer auf die Seite entscheiden, wo halt nicht der Coca-Cola-Laster hinter mir steht, oder wo vor dem Ladengeschäft irgendwie laute Disney-Lieder rauskommen, weil die kriegen dich.
Die
Die wollen
kriegen
dich.
dich relativ schnell.
Genau.
Die kriegen dich. Du musst halt natürlich auch aufpassen, ne? Wann ist Werbung Werbung? Es ist ja nicht immer gerade so ersichtlich, ne? Ich habe das letztens auch gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge schon hatten, ob es da schon passiert war oder nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber ich wurde ja auch von der Medienanstalt gerügt, ne? Mit so ein bisschen Du-Du-Du, weil ich eine Hostread-Ad eingesprochen habe. Aufgrund eines technischen Fehlers hat dieser Passus Werbung nicht gegriffen, weswegen es wohl nicht ganz erkennbar war, dass es eigentlich sich um Werbung gehandelt hat. Irgendeiner hat da gedacht, finde ich jetzt nicht gut, was der Gründling da macht, und hat die Medienanstalt Hessen informiert und die hat dann gesagt, du, 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 mach das nochmal, dann kriegst du hier eine Strafe von bis zu 500.000 Tacken. Ja, ich habe da dann so einen Leitfaden mitgekriegt noch. Ne? Ich meine, ich wusste es ja schon vorher, aber gut, technischer Fehler ist ausgemerzt, jetzt funktioniert es. Ich habe noch einen Sicherheitsmechanismus dann dazu eingebaut. Alles gut, Dankeschön. Aber trotzdem, man muss halt immer gucken, gerade wenn du sowas hast, ist es im Vordergrund? Dann wie teuer ist es überhaupt, wenn du Werbung machst? Wirst du dafür bezahlt oder wirst du nicht bezahlt? Ist es nur irgendwie eine Produktplatzierung oder steht es im Vordergrund? Und das ganze Graffel.
Ja, also man darf halt das Gebiet nicht vernachlässigen. Man muss sich damit auseinandersetzen, Lizenzrecht, Abmahnung, das kann passieren, das ist gang und gäbe. Manche schießen auch das Ziel hinaus und man kriegt halt eine Abmahnung von jemandem, obwohl die gar nicht gerechtfertigt ist. Also wie oft müssen wir bei Videos, die wir produzieren für unsere Kunden, nachweisen, dass wir die urheberrechtlichen Lizenzen nicht verletzt haben, sondern die wohl in der Schublade liegen haben, fein säuberlich. Das passiert auch ganz oft. Also man darf sich da weder abschrecken lassen, noch sollte man es ganz vernachlässigen, sich
Aber
damit
es ist schon, ist aber
auseinandersetzen,
schon
ist
irgendwo
das Problem.
lästig, ne? Also
Natürlich ist es lästig, aber das ist halt nicht so, dass wir im Internet so in einem rechtsfreien Raum sind. Also was war neulich hier in NRW? Da wurde festgestellt, dass die viele Influencer nicht mal eine Steuernummer haben. Und ja, einfach, was machen die? Komplett Steuerhinterziehung. Also da werden Gelder eingenommen, ob da jetzt die Werbung markiert ist oder nicht. Einfach, aber das passiert mit den Einnahmen hinterher. Das waren, glaube ich, 300 Millionen oder so, haben sie festgestellt, sind halt jetzt am Fiskus vorbei und Steuerhinterziehung ist halt auch kein Kavaliersdelikt. Aber wenn ich, guck mal, wenn ich 5.000 Euro im Monat verdiene mit meinen Videos und habe nicht meine Steuernummer, ist doch selten dämlich. Also,
ja.
Aber es passiert, das heißt, ab dem ersten verdienten Euro muss ich das Ganze anmelden. Ab der ersten eingeblendeten Werbesequenz oder muss ich das auch sichtbar machen? Wenn ich selber Werbung produziere, muss ich darauf achten, dass ich mich halt an die Richtlinien halte, sowohl der Plattform als auch an die Richtlinien, die dann in meinem Land, wie jetzt in Deutschland, gelten, ja, das Gesetz. Und da gibt es halt auch dann keine Grauzonen, so wie es immer heißt. Also ja, man kann Glück haben. Aber eigentlich ist es mittlerweile schwarz auf weiß geregelt und ganz klar gibt es Do's und Don'ts. Und wer da sagt, nee, wir mauschen uns da irgendwie durch, ja, der lebt gefährlich, ist so die eigene Entscheidung, würde ich sagen.
Ja, also ich kenne auch eins, zwei, nicht persönlich, aber so ein bisschen, so Twitch, da streamt einer und der kriegt dafür Spenden, Kohle. Frage ist, ist das eine Spende oder ist das eine Einnahme?
Das ist eine Einnahme.
Eigentlich würde ich auch sagen, es ist eine Einnahme, ne? Weil der so, ja, das ist eine Spende und nee, und das muss ich nicht versteuern. Doch, eigentlich ist es eine Einnahme.
Ja, da wird er wahrscheinlich auch nicht nur Spenden bekommen, sondern halt Personen, die halt ihm subscriben und auch für diesen Follow wird ja Geld fällig. Und dann gibt es halt noch weitere Einnahmemöglichkeiten, wo man dann halt schnell, ja, einfach in einem ganz klassischen Unternehmen ist und sich beim Fiskus melden darf, muss, sollte.
Ja, und wenn du dann noch angestellt bist und das nebenher machst, Prost, Mahlzeit. Ja, also ja, das kann auch einfach, ganz schnell,
glaube ich.
Ja, nee, es kann ja auch ganz schnell, weil, also, ne, machen ja auch viele, ja, die machen, ich bin ja auch einer davon, die machen Videos für sich, für ihre Marke, sie sind aber nebenher noch angestellt. So, ich mache ja Videos für beides. Ich mache Videos für meinen Arbeitgeber und ich mache Videos für mich. Aber am Ende bin ich bei beidem das Gesicht. Wenn ich jetzt Scheiße baue, das fliegt auch irgendwann dem Arbeitgeber ja dann um die Ohren, so blöd wie es halt ist. Oder es kann zumindest einem um die Ohren fliegen. Ja? Reputation nimmt da einen Schaden, sowohl von dem Mitarbeiter, in dem Fall dann, also Beispiel jetzt von mir persönlich, aber dann auch, guck mal, was das Unternehmen da für einen Depp eingestellt hat.
Ja, aber also das kann natürlich passieren. Das kann ja aber auch bei einem gecasteten Schauspieler, bei
einer Produktion
so passieren, dass halt viele Leute das einfach durchwinken. Ich finde wichtig, dass wir heutzutage agil arbeiten in den Teams, dass es gewisse Freigaben gibt für die Personen, die Videocontent fürs Unternehmen produzieren, dass sie sich auch frei bewegen können, dass sie auch kreativ arbeiten können, weil sonst kommt halt so dieser klassische Imagefilm raus. Oder was ich mal so gerne als Beispiel nehme, so ein Event-Trailer und keiner weiß warum. Ja, dann wurde irgendwie ein Event gemacht, weil die Firma hatte ein Jubiläum, die Firma hat eingeladen, hat ein neues Produkt vorgestellt, was auch immer, ja, war auf einer Messe. Und dann sagt man, boah, wenn wir mal so ein Event machen als Company, dann müssen wir auch ein Video haben. Aber keiner fragt sich, warum. Wollen wir Kundenbindung damit machen, wollen wir, wenn das Event jährlich auftaucht, jetzt Tickets fürs nächste Jahr damit anteasern, wollen wir einfach ein kleines Follow-up haben für alle, die da sind, um noch eine weiterführende Handlung anzutriggern, ja, dass sie sich halt doch anmelden auf der Website für eine Dienstleistung, für eine Probefahrt, für was auch immer. Nee, man will einfach nur ein Video, um ein Video zu haben und das ist halt natürlich ein großes Problem, weil das halt so weit weg geht vom Nutzen. Und wer da halt nicht dran denkt, zu sagen, ich habe Leute, die halt verstehen, wie kann ich ein höhergestelltes Marketingziel mit meinen Videos erfüllen für die Company, der setzt halt auch die falsche Denkweise oder die falschen Personen, weil das Mindset brauche ich heutzutage. So, das heißt, es geht auch nicht um Klicks oder um Views oder wer hat da den tollsten Viral-Hit oder sowas zum Beispiel gemacht, sondern wer hat halt den langen Atem, regelmäßig Content zu liefern, regelmäßig frischen Inhalt preiszugeben, der die richtigen Leute anspricht und die richtigen Personenkreise auch dazu bewegt, eine Conversion auszulösen, ja, eine Website zu besuchen, sich ein Produkt oder eine Marke zu memorieren. Das sind die Sachen, die ich einsammeln muss und dafür muss ich produzieren. Und dafür muss ich halt auch wirklich reingehen in die Planung, dafür muss ich auswerten, das muss ich irgendwie auf den Schirm halten. Sonst ist wirklich die These, Video ist zu teuer oder Video funktioniert nicht. Also ich weiß schon, wie manche da hingekommen sind, zu sagen, boah, wir machen kein Video, bloß nicht, es ist uns zu teuer oder wir hatten eine Vorerfahrung, jetzt haben wir einen brachliegenden Kanal, das war, hat sich nicht gelohnt, war vergebene Liebesmühe. Kann ich schon nachvollziehen, aber ja, der Markt verzeiht halt nicht, wenn man sich zu wenig Mühe gibt. So, ne? Oder die Mühe in falsche Budgets oder falsche Umsetzungslösungen, Varianten reinfließen.
Ist denn dann aus deiner Erfahrung her jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, ein schmaler Grat zwischen wir wollen professionell sein, aber auch authentisch?
Das ist klar, das ist eine Herausforderung, vor allem da ich halt in einem Video ja nicht so einen Spielraum habe, also es ist jetzt nicht wie ein Text, den ich halt 100 Mal überarbeiten kann, sondern ich drehe ein Video, vielleicht mache ich auch 2-3 Takes, aber dann ist es da, ne? Und ob dann der Protagonist, die da mit der Merkel-Raute die ganze Zeit steht, 2 Minuten lang, oder das kann ich halt dann nicht mehr rausschneiden, also das ist halt dann irreversibel passiert. Das heißt, ich bin schon in einem lebendigeren Medium, wenn ich jetzt real drehe mit einer echten Person oder mehreren Personen aufnehme, wo ich natürlich diesen Grad noch ein bisschen schmaler habe. Aber es ist eine Herausforderung, die ich annehmen kann, die man stemmen kann. Also gar keine Frage. Dafür gibt es ja genug gute Beispiele, wie man auch im B2B mit Videomarketing erfolgreich sein kann.
Klar. Ich meine, und da ist es mittlerweile auch egal, ja, ob B2B oder B2C. Mittlerweile möchte ein Unternehmen nicht nur professionell sein, sondern auch als authentischer Partner wahrgenommen werden. Also brauchst du auch in gewisser Weise, zumindest so meine Auffassung jetzt, authentische Videos. Die müssen ja nicht gnadenlos perfekt sein. Die müssen authentisch und ehrlich sein. Mitunter.
Ja, also das auf jeden Fall, also dieses Authentische ist halt was ganz Wichtiges, denn es muss glaubhaft sein, was ich hier vermittle. Damit schwingt aber halt auch so ein bisschen dieses Thema Persönlichkeit mit rein. Also, dass wir halt zum Beispiel 2-3 Personen haben, die immer wieder auftauchen, mit denen ich mich identifizieren kann. Das heißt, das Authentische entsteht ja dadurch, dass ich mich auch mit jemandem ja, quasi wie austausche, wie mit einem Freund eine Unterhaltung führe über, ey, lohnt sich das, mit dem neuen Audi mal eine Probefahrt zu machen oder nicht? Wie sieht das aus? Das ist eigentlich ein Gespräch, was ich in der Kneipe mache oder am Supermarktregal oder irgendwo auf der Straße. Und dadurch, dass ich das aber halt auf so eine Ebene hebe, wo ich einfach eine riesen gesteigerte Reichweite habe und das zu erfahren, dann ist es aber ja trotzdem noch das Feeling, es sehen zwar tausende Leute, aber jeder müsste eigentlich das Gefühl haben, ey, das ist so mein Kumpel, mit dem ich mich jetzt kurz darüber austausche.
Ja.
Weil das ist dieses Nahbare, dieses Persönliche von Mensch zu Mensch und eben nicht von riesengroßem Konzern, der mir jetzt eine Werbung reintrichtert.
Sag mal, was fährst du für ein Auto?
Ich fahre einen Jeep.
Willst du eigentlich wissen, wie viel dein Auto wert ist?
Ja. Da sind wir schon, ne?
Entschuldigung, aber das kam ja mir gerade so ein bisschen.
Der musste jetzt ein, der musste raus, ne? Das habe ich schon gespürt. Ja.
Der musste jetzt raus.
Ja, alles gut. Aber das ist halt, also ne, ich will nicht sagen, dass klassische Werbung nicht funktioniert, aber sie funktioniert einfach online schlechter und sie funktioniert auf Social Media schlechter. Und alles, was platte Werbebotschaften und so Plattitüden sind, das zieht halt nicht. So dieses Persönliche, dieses Authentische, dieses Nahbare, das ist das, was viele haben wollen. Und selbst im B2B sitzen da Menschen, ja, die auch mal Sonntag irgendwie auf LinkedIn rumscrollen, auch die wollen mal lächeln. Ja, das ist ja auch nicht das Unternehmen, was da sitzt und was konsumiert, sondern die Person, die angestellt ist bei Company X und die halt auch empfänglich ist. Selbst wenn er jetzt erstmal ein Katzenvideo kommt, das kann ein Icebreaker sein.
Dann würde ich sagen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, will ich noch eine Sache kurz loswerden. Es kreuchen und fleuchen momentan ja immer diese ganzen Videos, auch TikTok-Shops und diese TikTok-Shop-Bewerbungsvideos. Ja. Die sind teilweise so scheiße schlecht. Großer Gott!
Ja.
Das ist nicht mehr normal. Also, was sagst du zu diesen grottenschlechten Dingern?
Also der Leitspruch von Mark Zuckerberg ist ja, done is better than perfect. Ja,
jo,
aber dieser Spruch hat Grenzen. Also ich muss schon irgendwo Butter bei die Fische bleiben, ne, um da auch zu sagen, ich gebe eine Qualität raus, weil nur zu sagen, billige Quantität, ohne dass da halt wirklich mal ein bisschen Anspruch dahinter ist, geht halt auch nicht. Also ich weiß, es funktioniert, sonst würden sie ja nicht machen. Ne? Es gibt immer genug Leute, die dann drauf anspringen und das sind ja auch oft niedrigschwellige Produkte, also kostengünstige Sachen,
wo ja, ja.
Nehme ich mal mit und muss ich jetzt auch nicht ewig mich damit befassen. Das heißt, es funktioniert. Es funktioniert ja auch der Marktschreier, der halt sagt, die Salami ist halt bei mir am günstigsten. Dann gehe ich zu dem. Also das sind ja oft Marketingtechniken, die schon seit den 60ern oder seit dem Steinzeitalter funktionieren, der am lautesten brüllt, der am häufigsten zu sehen ist und so. Da ist dann halt der Anspruch so ein bisschen egal. Ich finde es nicht gut, ich würde es nicht machen. Ja, aber wenn es austoben will, bitteschön. Bei mir gibt es halt direkt den Swipe weiter.
Also ich hab mal nachgefragt, einfach weil ich auch jemanden kenne, der das macht. Dem habe ich auch schon ab und zu mal eins reingewürgt. Und habe ich auch schon ab und zu mal gesagt, ey, so du, das war gerade von dir eine schauspielerische Meisterleistung. Meinst du das ernst? Nein, natürlich nicht, du okay. Depp. Ich habe da mal wirklich so gefragt, ab 1000 Followern kannst du dich in irgendeinem Programm anmelden und dann kriegst du diese Produkte kostenlos.
Okay.
Und bewirbst diese Produkte. Oder du kannst aus einer Liste von Produkten, kannst du dir kostenlos irgendwas auswählen, ja. Und dann kriegst du die geschickt und dann machst du halt dafür Werbung. Ja, das ist quasi diese bezahlte Partnerschaft. Du kriegst das Produkt für Umme, dieses komische Parfüm, was da gerade kreucht und fleucht, ja, was bestimmt irgendwelche zusammengemanschte, was weiß ich, Olivenöl, irgendwas, keine Ahnung.
Nur das hochwertigste Zeug
drin. Ja, das ist das hochwertigste der Chemieindustrie. Oder halt irgendwie diese, was weiß ich, akkubetriebene Fahrradpumpe da, irgend so ein Krempel, was irgendwie 3 Stunden braucht, bis der Reifen aufgepumpt ist und laut ist wie Sau. Du kriegst diese Produkte und du musst dann, also da ist kein Prüfmechanismus. Die denken sich das einfach mal ganz kurz aus, dann wird gefilmt, da wird dann gesagt, das ist die bezahlte Werbepartnerschaft, hier ist der Link, fertig.
Ja, aber das ist halt die niedrigste Methode, die man halt wählen kann. Es kostet viel zu viel Geld, da eine Freigabeschleife einzubauen.
Ja.
Das ist nicht wie eine richtige eine große Company, die halt dann auch deine Reputation zu verlieren hat. Das ist halt egal. Da heißen die halt morgen wieder anders.
Also ja, das hat zum Glück hat wenigstens ein bisschen diese komischen NPCs abgelöst, die da ständig sagen, danke für die Rose. Ja, die gibt es jetzt irgendwie nicht mehr, jetzt gibt es aber den ganzen Schmuh. Dann kommen wir mal. Und ich weiß, ich merke jetzt schon, dass wir eine dritte Folge bald machen müssen, weil dieses Thema immens riesig ist und irgendwie es total Spaß macht, mit dir darüber zu schnacken. Deswegen Einladung für die dritte Folge. So.
Gerne, bin dabei.
Ja. Dann machen wir das, aber jetzt erstmal die Abschlussfrage.
Bin gespannt.
Mein lieber Hendrik, kurze und direkte Frage. Was versteht man denn unter dem Rabbit Hole bei den Internetvideos?
Ja, also so wie ich es verstehe und interpretiere, ist es halt einfach etwas, wo man versinken kann. Weil es ist, also der Content ist schier grenzenlos. Ich kann eigentlich da direkt reinfallen in so ein Loch und mich verlieren. Ich gucke mir einfach ein Video an über eine Naturdokumentation. Plötzlich bin ich bei irgendwelchen Vulkanen, die vor weiß nicht wie vielen Jahren ausgebrochen sind und ziehe mir alles dazu rein. Und wenn ich einmal halt reingezogen werde in so ein Thema, in so ein Rabbit Hole, dann ist das halt quasi bodenlos. Unendlich viel Content ist da, ist geschaffen worden. Ich meine, seit wann sammeln wir halt den ganzen Content? So 2010, 2011, ne? Seitdem ging es ja richtig hoch. Das heißt, ich könnte so lange weiterschauen, bis ich tot umfalle. Und muss man aufpassen, ob man sich dann auch nicht das eine oder andere Mal in so ein Rabbit Hole verliert.
Ja, aber du kannst auch, also wenn ich das so raushöre, kannst du auch diese Rabbit Hole, ich nenne mal Rabbit Hole Strategie, nenne ich es jetzt mal, die kann ich anwenden und kann quasi auch wirklich jemanden reinziehen.
Klar, also das sollte ich auch tun, weil jedes Video, was jemand konsumiert, ist ja quasi auch außerhalb des eigenen Channels, der dann eventuell noch nicht abonniert ist. Das heißt, ich muss ihn ja auf weitere Inhalte von meinem Kanal bringen oder auf meinen Kanal bringen, dass er auf meinen Kanal kommt, dass er dort abonniert, dass er da irgendwie bleibt, dass ich da Playlists habe, dass ich da weitere Videos habe, live was anbiete und. Also logisch, ich habe gar keine andere Chance. Einzelne Video-Touchpoints mit Nicht-Followern als eine Art Radius zu nutzen, wo ich Leute darüber anlocke.
Das soll's an der Stelle einmal gewesen sein, mein lieber Hendrik. Ich sage vielen lieben Dank, dass du heute wieder bei mir zu Gast warst und mit mir, ich sag mal, den Playbutton 2.0 gedrückt hast. Wir nochmal über Video-Content, Video-Marketing, Video an sich sprechen konnten und die dritte Folge steht. Ich bedanke mich und sage lieben Dank, Hendrik.
Ja, es war sehr schön, wieder bei dir Gast gewesen sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, sage ich.
An meine Hörerinnen und Hörer und an meine Zuschauer. Aufruf mal an euch. Keine Frage, sondern ein Aufruf. Schickt mir doch mal kurze und kleine Videoideen, die euch jetzt nach dieser Folge im Kopf kräuchen und fleuchen. Mich würde mal interessieren, wie kreativ ihr seid. Schreibt es gerne in einen LinkedIn-Kommentar, auf Spotify in die Kommentarspalte, auf YouTube in die Kommentarspalte oder schreibt mir eine E-Mail, aber auch gerne eine E-Mail zum Thema unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.